Die Presse.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind mitten in der EU-Wahl, sie hat begonnen. Mein Name ist Anna Wallner und wir melden uns wieder aus dem Studio der Presse mit einer weiteren Folge von unserer kleinen Reihe Was wichtig ist in der EU. Ich weiß schon, was ich am Sonntag machen werde. Ich gehe irgendwann in die Volksschule meiner Nachbarschaft und zwar im Zimmer 204 bin ich aufgerufen, dann meine Stimme für die EU-Parlamentswahlen abzugeben. Am Sonntag wird eben auch in Österreich gewählt und ein besonders intensiver Wahltag wird es auf jeden Fall für meine Gäste in dieser Folge. Hallo, dass ihr alle da seid. Es Hallo. Ist quasi das Dreiviertel des EU-Ressorts der Presse bei mir und zwar lauter Gäste, die Sie alle schon kennen, wenn Sie die vergangenen Folgen gesehen oder gehört haben. Und zwar sind das Anna Gabriel, Hallo. Wolfgang Böhm und Michael Laschinski.
Hallo.
Wie gesagt, schön, dass ihr da seid. Ich wollte euch heute einfach noch einmal hier haben, um ein wenig Bilanz zu ziehen über den vergangenen Wahlkampf, aber auch ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Und ich möchte beginnen mit einer allerersten Frage an euch alle. Wie, wenn ihr den Wahlkampf mit nur einem Wort beschreiben müsstet, und zwar wirklich nur einem Wort, welches Wort wäre das? Michael.
Wichtig.
Anna.
Lähmend.
Symptomatisch.
Okay, sagt der Wolfgang. Ich frage mich, was hat denn euch am meisten überrascht in den vergangenen Wochen der Wahl? Und ich will da vielleicht noch kurz zuerst erzählen, Daniel Bischoff, einer unserer Kollegen aus der Innenpolitik, der hat jetzt erst einen Text geschrieben, einen Leitartikel, wo er sagt, die EU-Wahl ist eigentlich besser als ihr Ruf und die österreichischen Spitzenkandidaten und ihre Parteien haben in diesem Jahr oder in diesem Wahlgang ein ganz breites Spektrum an Positionen angeboten und es ist quasi für jeden was dabei. Anna, was hat dich am meisten überrascht?
Überrascht hat mich am allermeisten, dass es leider wieder mal so war, dass in diesem EU-Wahlkampf nicht die wichtigen Zukunftsthemen dominiert haben, sondern ganz andere Dinge, sehr persönliche Dinge über eine einzelne Spitzenkandidatin, Chats, die da öffentlich geworden sind. Und ich habe mir erhofft, dass es diesmal anders sein würde, dass es wirklich um die wichtigen, weil diese EU-Wahl ist sehr wichtig. Es geht um viel. Es geht um unsere Zukunft, um unser aller Zukunft. Und das ist mir in diesem Wahlkampf zu kurz gekommen. Und ich hätte mir erhofft, dass diese Themen noch viel mehr Niederschlag finden.
Okay. Wolfgang, wie ging es dir mit den vergangenen Wochen und Monaten?
Ja, also, an sich gut, aber überrascht hat mich eigentlich, dass wie kurz dieser Wahlkampf war. Ja, das war ja nicht einmal richtig ein Monat lang Wahlkampf, 4 Wochen, die so intensiv waren, aber wo sich ja die Parteien versucht haben zu platzieren, wie üblich mit Klientelpolitik, statt jetzt irgendwie so einen europäischen Ansatz zu haben, das ist vielleicht ein bisschen traurig. Aber insgesamt trotzdem teile ich eigentlich die Einschätzung vom Kollegen Bischoff, dass es trotzdem, ja, trotzdem allem, weil Wahlkampf sind so, ich meine, braucht keine Illusion haben, doch immerhin Unterschiede herausgekommen sind und ein paar Themen, die einfach auch interessant waren. Ja, also zum Beispiel Sicherheitspolitik, die tatsächlich derzeit eine Bedeutung haben. Also ich sehe es nicht gar so negativ, aber allein die Kürze zeigt, dass es auch bei den Parteien eine unterschiedliche Wertschätzung gibt für nationale Wahlen und für Europawahlen. Und für Europawahlen ist sie offenbar geringer.
Wir können froh sein, dass wir jetzt eine Europawahl vor der Nationalratswahl haben, weil somit wird die Wahlkampfzeit für die Nationalratswahl wahrscheinlich kürzer als sonst, wäre die nicht. Michael, wie ging es dir mit den vergangenen Wochen? Was hat dich am meisten überrascht und kam dir die auch so kurz vor, die Wahlkampfzeit?
Ja, das schon allein aufgrund des Workloads, wie man das auf Neudeutsch so schön sagt, dann vergeht ja die Zeit wahnsinnig schnell, wenn man viel zu tun hat und Spaß hat. Wie wir wissen. Ich würde vielleicht da anknüpfen an das, was die Anna gesagt hat, an diese persönlichen Dinge, die da jetzt im Europawahlkampf so im Vordergrund gestanden sind. Ich finde es total interessant, weil jetzt mal ein kleiner Seitenverweis. Europawahlen waren ja immer halt so was Sachliches, Trockenes und so. Und dass auch jetzt hier es so ist, dass sozusagen Kandidatinnen und Kandidaten, dass sie ihre Gesamtheit, ihre Persönlichkeit, ihre Vergangenheit, ihre Chats, ihre Kommunikation, also du musst sozusagen total 100% lupenrein gewesen sein seit der Geburt. Und wenn nicht, dann wird das rausgezahlt und wird verwertet. Und wie die Chats und sozialen Netzwerke, wie das da noch mehr reinspielt seit der letzten Wahl, finde ich schon total interessant, hat mich überrascht. Ich hätte damit nicht gerechnet, dass es auch bei einer Europawahl auch um solche Sachen gehen wird und dass das so instrumentalisiert wird auch.
Mir hat jemand gesagt, ich weiß nicht mehr wer, dass für diese sachliche, fachliche Politik die Wochen vor der Europawahl eigentlich die Wochen sind, in denen sich besonders wenig tut und man fast weniger zu tun hat. Also ich glaube vor allem also die Kollegen auch in Brüssel vor Ort, weil ja alle wahlkämpfenden Politiker in ihre Heimatländer reisen, weil ja die Institutionen quasi irgendwann einmal dann, glaube ich, Ende April das EU-Parlament und so weiter ihre letzten Sitzungen haben und in Brüssel wenig los ist. Stimmt denn das überhaupt? Also ist diese Zeit vor der EU-Wahl jetzt aus der sachpolitischen Perspektive eigentlich eine sehr fade und Zeit, wo wenig los ist?
Also langweilig ist uns sicher nicht. Aber natürlich, sachpolitisch wird es weniger vor der Wahl. Wie du schon richtig angesprochen hast, die Abgeordneten im Europaparlament sind in ihren Wahlkreisen, um Wahl zu kämpfen. Aber es ist eine Zeit, wo nochmal Bilanz gezogen wird über die vergangenen 5 Jahre. Was hat sich in dieser Legislaturperiode getan? Wir haben sehr viel darüber berichtet, also was waren die Zielsetzungen der Kommission, was wurde tatsächlich erreicht und vor allen Dingen blicken wir jetzt auch schon in die Zukunft, wie wird es nach der Wahl weitergehen. Also für uns ist die Zeit vor der Wahl eine sehr intensive, wenn auch natürlich die Fachthemen jetzt ein wenig in den Hintergrund treten.
Ja. Ja. Weil ich Brüssel erwähnt habe, ich habe eine kleine Überraschung für euch. Unser Kollege Oliver Grimm fehlt ja hier. Der konnte ja nicht noch einmal hierher reisen. Er war in der Reihe schon zu Gast. Und weil er nicht live dabei sein kann, habe ich ihn aber gebeten, mir eine Frage an euch zu senden. Und ich bin gespannt, wer von euch die Antwort hat. Das will der Oliver Grimm von euch wissen. Das Stichwort Bilanz ziehen.
Wie viele Ausschüsse hatte das Europäische Parlament in der nun abgelaufenen Legislaturperiode?
Der Wolfgang macht schon seinen Gesichtsausdruck.
Ja, ja, weil er es weiß. Er ist gelangweilt von der Frage. Er kennt natürlich alle Zahlen.
Also ich habe auf der nächsten Taste die Antwort natürlich auch. Aber was sagt ihr? Wie viele Ausschüsse gab es in den vergangenen Jahren?
5 Jahren? Vierstelliger Bereich wird schon sein. Was meinst du, Wolfgang, oder?
Du meinst ständige Ausschüsse? Gibt es nicht so viel.
Nein, aber ich meine, meint er damit Tagungen oder was meint er damit?
Nein, er meint Ausschüsse wahrscheinlich im Europaparlament, die Fachausschüsse, Finanzen etc.
Okay, das.
Ich habe es jetzt auch nicht die Zahl im Kopf, aber es ist zweistellige Zahl, irgendwas von rund um 20 oder so.
Rund um 20 hätte ich auch geschätzt.
Nicht schlecht, würde ich sagen. Wir hören uns die Antwort vom Oliver an.
Es waren 24 ständige Ausschüsse, 5 Sonderausschüsse und 2 Untersuchungsausschüsse. Macht also in Summe 31 Ausschüsse. Ob die alle wirklich notwendig waren, soll jeder für sich selber beantworten.
Gut, also er war jetzt ein bisschen weniger, aber er hat ja alle einbezogen, auch die Besonderen sozusagen zu den Ständigen. Das führt mich zur nächsten Frage. Ich habe mich gefragt, wenn man so intensiv arbeitet, passieren natürlich hin und wieder auch Fehler oder fast Fehler. Könnt ihr mir vielleicht sagen, was euer größtes Hoppala in eurer EU-Berichterstattungskarriere war, wenn ihr euch noch an eins erinnert, wer auch immer als Erster beginnen möchte?
Also konkretes Hoppala kann ich mich nicht erinnern, aber ich weiß, in der Zeit in Brüssel und Straßburg habe ich ständig Namen verwechselt. Das ist ja einfach, es war mir irgendwann sehr peinlich, weil ich dann Leute als EU-Botschafter angesprochen habe und ihnen geredet habe, die gar keine waren und die waren so höflich, dass sie mich nicht darauf hingewiesen haben und das ist mir erst nachher eingefallen. Dann habe ich gedacht, oh Gott, dich zurechtzufinden in diesem Ganzen, also das geht nicht ohne Fehler.
Anna Wolfgang.
Naja, ich hatte ein fast Riesenhoppala. Mhm. Das war 2016 bei der Brexit-Abstimmung. Ich hatte da Dienst und wir haben zwei Seiten vorbereitet für die Seite 1, nämlich eine, wo herauskommt, dass Großbritannien für den Austritt stimmt, und eine Seite, dass es Teil der Europäischen Union bleibt. Mhm. Ja. Und die ersten Umfragen, es waren Exit Polls von BBC, haben einen knappen Vorsprung für die Remainers, also die jene Teilgebliebenen, genau gebracht, die also als ein eher, dass Großbritannien drinnen bleibt. Ich glaube, es war ein Überhang von 5%. Und in dieser Nacht war diese Entscheidung zu treffen, und ich habe mit dem damaligen Chefredakteur telefoniert, was wir da machen. Und er hat gemeint, nein, riskieren wir es, gib's rein. Und ich habe gesagt, es ist ein Exit-Polls, ich weiß nicht. Ja. Und dann hat er ein bisschen geschimpft, gesagt, dann machen wir halt die fade Version und du schreibst die dritte. Ja. Und ich habe mir gedacht, okay, es ist alles vorbereitet, aber ich habe trotzdem eine dritte geschrieben, das ist also, die Deutschen werden sagen, spitz auf Knopf steht. Und war gut so, weil wir wären am nächsten Tag, nämlich mit dieser Seite, Großbritannien bleibt in der EU, überall gehangen, und das wäre natürlich eine Katastrophe gewesen, weil sich herausgestellt hat, dass diese Exit-Polls einfach nicht gestimmt haben und dass dann während der Nacht eigentlich dann die richtigen Ergebnisse gekommen sind mit einem Überhang der Austrittbefürworter.
Das führt mich ja zu einem guten Stichwort, das wir nachher noch besprechen können, nämlich zur Problematik mit dem alten sozusagen Papier, das wir noch immer beschreiben müssen, und mit unseren Druckzeiten, da kommen wir vielleicht nachher noch drauf zu sprechen. Aber Anna, hast du auch noch irgendwas, was dir einfällt?
Also es gab sicher immer wieder kleinere Hoppalas. Etwas, an das ich mich jetzt speziell erinnere, war ein Interview mit der Marine Le Pen, das ich groß angekündigt hatte und das dann per Telefon stattgefunden hat auf Französisch. Und die Aufnahme war dermaßen schlecht, dass ich bei diesem Interview also dann so gut wie nichts verstanden habe. Ich war völlig verzweifelt. Ich habe es dann mehreren Freunden in meinem Bekanntenkreis vorgespielt, deren Französisch noch etwas besser ist als meins. Und wir konnten das dann also irgendwie so bruchstückhaft zusammensetzen. Aber das war für mich also eine Sache, an die ich mich heute noch gut erinnern kann.
Okay, aber
weil ein Interview mit der Marine Le Pen bekommt man nicht so oft, ja, jeden Tag. Und
es ist erschienen.
Es ist dann trotzdem erschienen, ja.
Da also denke ich mir, als Podcasterin, wahrscheinlich hätte man mit der Audioaufnahme den Podcast nicht mehr zustande gebracht, aber du konntest daraus was
für nach Zeit mehrmaligem machen. Anhören konnten wir es dann
bitte
doch.
Euch jetzt, ich habe ein paar Sätze mitgebracht, wo ich euch bitten möchte, die zu vollenden. Es muss nicht jeder was sagen, sondern immer vielleicht der, dem es am ersten einfällt. Dass die ÖVP das Verbrennerverbot noch einmal herausgeholt hat in der letzten Wahlkampfwoche, ist?
Ich hätte gesagt, eine Zumutung.
Okay.
Das sind zwei Worte, aber okay.
Nein, jetzt geht es ja nicht nur um Eisen. Jetzt kannst du den Satz vollenden mit so vielen Worten, wie du möchtest. Gut. Das eine und, Wort mal.
Ja, es passt halt auch so ein bisschen zu dieser ganzen Strategie der EVP, also der Fraktion, zu der halt die ÖVP im Europaparlament gehört, den Green Deal und alles, was dazugehört, so wieder rückabzuwickeln. Mhm. Leider.
Mhm. Bei dem Wort Kriegstreiberei fällt mir ein,
Wladimir Putin.
Ja, mir fällt ein, dass es offenbar immer wieder gelingt oder eine Versuchung ist, einfach die Wahrheit umzudrehen und plötzlich die zu Kriegstreibern zu machen, die eigentlich nur solidarisch sind, und nicht den zu benennen, der wirklich hier den Krieg angefangen hat. Und wie sowas durchgehen kann und wie man, es ist ja nicht nur ein Teil der Werbung der FPÖ für diese Wahl. Es wird genauso in Ungarn gemacht und ist für mich eigentlich irgendwie verlogen und auch irgendwie ein übergriffig, weil ich glaube, gerade bei so heiklen Themen kann man da nicht mit der Wahrheit spielen.
Die Vereinigten Staaten von Europa sind für mich
Ja, das ist eigentlich, wäre das dann die Vollendung der europäischen Gemeinschaft in meinen Augen. Aber es ist für mich momentan noch ein bisschen eine Illusion, mhm. weil ich halt einfach glaube, ja, es gibt Kräfte im Europäischen Parlament, die sich das wünschen, aber momentan dominieren leider diejenigen, die eher wieder zurück wollen zu mehr nationalstaatlichem Pouvoir.
Mhm. Ja. Das Alter eines Spitzenkandidaten oder einer Spitzenkandidatin ist für mich
irrelevant. Ja.
Neben sehr irrelevant. Ja.
Und weil wir ihn sonst nicht so oft erwähnt haben, aber zu Andreas Schieder, dem Spitzenkandidaten der SPÖ, fällt mir ein.
Integer.
Sachlich.
Manche Staaten, wir sind ja schon mitten in der Wahl, wählen ja schon seit dem vergangenen Donnerstag. Ich habe mich gefragt, wieso ist das eigentlich so, dass die 27 EU-Mitgliedstaaten hier 4 Tage lang wählen?
Weil es in den unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Traditionen gibt. Also, ich meine, das ist schon tempi passati, als Großbritannien noch in der EU war. Die Briten haben die Tradition, dass sie immer donnerstags wählen. Also alle Wahlen in Großbritannien, Kommunalwahlen, Wahlen zum Unterhaus finden am Donnerstag statt. Niederlande detto übrigens. Und in den USA weiß man eigentlich seit jeher, dass der Präsident am zweiten Dienstag im November gewählt wird. Und das ist auch immer so traditionell. Deswegen haben wir, bei uns ist es ja ganz üblich, dass die Menschen, der Sonntag, dass die Menschen halt Zeit haben zum Wählen gehen. Das sehen andere Länder anders und es wird halt anders gehandhabt.
Ja.
Das ist noch, entschuldige, noch als Ergänzung. Es ist ja auch von den Schlusszeiten der Wahllokale, unterscheidet sich ja auch zum Beispiel stark nach Klima. Mhm. Im Süden haben sie länger offen.
Okay. Jetzt hast du selbst gesagt, Sonntag, das ist der Tag, an dem wir wählen. Da frage ich mich jetzt, wie schaut das eigentlich aus? Bis wann gibt es ein Ergebnis? Bis wann gibt es erste Trends? Und ja, Wolfgang, wie schaut so ein Europawahlsonntag aus?
Ja, insoweit ist interessant, weil wir gerade geredet haben von den anderen Ländern. Also es gibt dort noch kein Ergebnis. Das Gesamtergebnis kommt erst am Sonntag um 23 Uhr, weil da die letzten Wahllokale in Italien schließen.
Und, das sind die allerletzten.
Genau. Italien. Und ab dann dürfen sozusagen die Ergebnisse, die es ja teilweise in den Ländern wirklich schon gibt, veröffentlicht werden. Aber es ist zu erwarten, dass es Trends gibt. Also eben auch diese Exit-Polls, die ich gerade vorher mit einer gewissen Warnung erwähnt habe, die wird es geben, auch in Österreich. Wir erwarten so um 17.30 Uhr etwa den ersten einigermaßen glaubwürdigen Trend.
Für Österreich jetzt,
Österreich,
oder für ganz Europa?
Nein, für Österreich. Und es kann aber auch sein, dass es auch für ganz Europa erste sozusagen wie Trends gibt, aus den Ländern einfach, wo schon gewählt wurde, beziehungsweise also nicht ausgezählte Stimmen wieder, sondern eben Exit Polls. Da kann sein, dass irgendein Institut da schon etwas hochrechnet. Aber ich fürchte trotzdem und eben auch aus dieser Erfahrung heraus, es kann auch ziemlich ungenau sein. Und im Laufe dieses Abends kann sich dann noch einiges drehen. Insbesondere ja, weil große Länder wie Deutschland, Frankreich ja auch, erst am Sonntag wählen, Italien. Also da kann wirklich noch einiges passieren.
Aber wie ist es dann, wenn um 23 Uhr, dann so eine erste stabilere Hochrechnung bekannt ist, dann auch noch in den Fernsehsendern, ORF oder so, dann auch große Wahlanalysesendungen geben oder verschiebt sich das alles auf Montag früh, wisst ihr das?
Also wie das der ORF handhabt, ich glaube, sie werden schon was machen. Ob sie da jetzt wirklich eine Batterie an Experten auffahren, weiß ich nicht. Aber nochmal anschließend zu diesen Exit-Polls. Das Problem ist in dem Fall, dass wir mit Spanien und Italien zwei recht große Mitgliedstaaten haben, die recht spät schließen. Also Italien sind, wie schon angesprochen von Wolfgang, die letzten um 23 Uhr. Aus Spanien soll es erste Exit-Polls nicht vor 22 Uhr geben. Das heißt, jedes Institut, das vor der Zeit versucht, irgendwann einen europaweiten Trend schon aus den vorhandenen Exit-Polls rauszulesen, wird sehr schwer haben, weil da, wie gesagt, zwei große Staaten nicht dabei sein können.
Mit Deutschland eigentlich?
Deutschland schließt um 18 Uhr, soweit ich weiß, und dann gibt es das recht bald. Ja.
Wie sieht denn da euer Tag aus an dem Sonntag? Vielleicht ganz kurz nur, dass man sich ein Bild machen kann. Wie verfolgt ihr denn diese Wahl?
Wolfgang, fang an.
Nein, ich habe eine Sonderaufgabe. Ich werde eigentlich erst für Montag früh was vorbereiten. Das heißt, mein Arbeitstag beginnt eigentlich erst um 23 Uhr am Sonntag. Und ich arbeite halt dann danach, damit wir nämlich vor allem online schon einiges in der Früh zusammenbekommen.
Also Michael und ich, wir werden den Wahltag in der Redaktion verfolgen und alle Entwicklungen natürlich live mitverfolgen und dann bis in den späten Abend hinein, bis die Ergebnisse feststehen, dann hier arbeiten. Auch nach Blattschluss dann noch für online erste Geschichten machen.
Ja. Ja, das ist ja genau das. Also diese zwei verschiedenen Kanäle bespielen wir da gekonnt. Ich habe auch gefragt unseren Kollegen Oliver Grimm ein letztes Mal, wie er denn den Sonntag verbringen wird, und das hat er mir erzählt.
Am Sonntag werde ich ein bisschen früher aufstehen als für gewöhnlich und mich in das Wahllokal begeben, das mir hier in Brüssel zugewiesen ist. Ich habe mich heuer nämlich eintragen lassen in das Wählerverzeichnis für Unionsbürger, die in Belgien an der Europawahl teilnehmen wollen. Ich werde heuer also nicht für österreichische Kandidaten und Kandidatinnen stimmen, sondern für belgische. Das ist das Recht, das man als Unionsbürger hat, und mir scheint es auch schlüssiger, dort zu wählen, wo man seinen Lebensmittelpunkt hat. Und dann werde ich mich seelisch darauf einstellen, eine lange Nacht zu verbringen, denn die vorläufigen Ergebnisse aus allen 27 Mitgliedstaaten werden erst nach Mitternacht erwartet.
Das haben wir ja schon gehört, aber das ist ein interessanter Punkt eigentlich, den ja viele vergessen, dass man eben bei dieser Wahl in seinem aktuellen Land, in dem man lebt, für einen anderen Stimmzettel wählen kann, oder? Also ich meine, das heißt ja auch, dass in Österreich bei dieser Wahl mehr Menschen wählen können als bei anderen Wahlen.
So ist es. Also das ist das Pouvoir, das mit der europäischen Staatsbürgerschaft einhergeht. Diese Möglichkeit mit der Mitbestimmung haben EU-Bürger.
Das vergessen, glaube ich, immer wieder Menschen, und das macht sie für mich so spannend. Jetzt ist dann nach dem Sonntag die spannende Frage, wie es weitergeht eigentlich. Jetzt ist dann sozusagen mal das Ergebnis, wie wir jetzt mehrfach gehört haben, irgendwie erst in der Nacht da. Aber wie geht es weiter? Was tut sich dann? Wann konstituiert sich das Parlament neu? Auch die Kommission? Und wie geht das alles weiter? Also wann steht die EU nach der Wahl frisch bestellt?
Es geht eigentlich ziemlich flott weiter, flotter als man vielleicht erwartet, weil Ende Juni gibt es einen nächsten EU-Gipfel, und dieser Europäische Rat wird möglicherweise schon die Entscheidung fällen, wer Kommissionspräsident oder Präsidentin wird. Und da muss aber vorher schon ein bisschen abgeklärt werden, wird das Parlament zustimmen, wem würde es zustimmen, wie sind denn die Machtverhältnisse, weil es geht ja nicht nur um den Kommissionspräsidenten, es geht genauso um das andere Führungspersonal, also den Außenbeauftragten, den Ratspräsidenten, der aber erst ein bisschen später zu bestellen ist, die Parlamentspräsidentin oder Präsidenten, die ganzen führenden Kommissare etc. Also man wird hier so eine Art Personalpaket schnüren. Das wird ein ziemliches Hin und Her, also jetzt, glaube ich, auch intensive Verhandlungen zwischen den Staats- und Regierungschefs. Und das sollte also im Juni stehen, Ende Juni. Und dann ist im Juli die konstituierte Sitzung des Europäischen Parlaments, ich glaube in der Woche vom 16. Ja. Mitte Juli. Und da wird es wiederum interessant, wie schaut es nach dieser Wahl dort aus? Weil es ist zu erwarten, dass sich neue Fraktionen bilden. Wir haben ja schon gehört, dass die rechte Fraktion jetzt ein bisschen gespalten ist, ja, durch das Ausscheiden der AfD aus der einen Gruppe. Ich glaube, dass das sich völlig neu ordnen wird, nämlich gerade am rechten Rand. Die traditionellen Fraktionen wie EVP oder Sozialdemokraten, Liberale werden so bestehen bleiben, aber am rechten Rand wird sich einiges tun. Das heißt, auch da eine sehr spannende Zeit noch bis sage ich mal Mitte, Ende Juli. Und dann werden wir wahrscheinlich alle ein bisschen durchschnaufen. Nicht unbedingt die Staats- und Regierungschefs, weil die müssen jetzt diese ganzen Handel um die EU-Kommissare über den Sommer zustande bringen, weil im September sollte das dann eigentlich fixiert werden. Da gibt es dann auch Hearings dieser Kommissare in dem Europaparlament, und nachher also.
Das heißt, im September ungefähr wird dann die Kommission mit all ihren...
Es geht meistens noch ein Hin und Her. Das kann dann schon noch einen Monat oder zwei länger dauern, bis wirklich das fix ist.
Ich erinnere mich, vor 5 Jahren hat das ja recht lang gedauert.
Ja, ja.
Bis zum November.
Ja. Ich glaube, 2 oder 3 Kommissare dieses Hearing, also designierte Kommissare, das Hearing im Parlament nicht bestanden haben. Und dann sozusagen, also von den jeweiligen Mitgliedstaaten neue Vorschläge gemacht werden mussten. Ja.
Parallel dazu läuft aber weiter das, was ja immer passiert, dass immer alles, jedes halbe Jahr ein anderes EU-Mitgliedsland den Ratsvorsitz hat. Und das ist heuer ab 1. Juli ausgerechnet Ungarn. Ist nicht unbedingt das proeuropäischste Land. Was ist denn da zu erwarten, wenn dann ab 1. Juli Viktor Orban den EU-Ratsvorsitz inne hat und parallel dazu eben auch noch all diese Dinge sich entscheiden müssen, wie eben Kommissionen und so weiter und so fort?
Ich meine, man kann das jetzt aus der europäischen Perspektive kann man sagen, das ist jetzt schlecht oder das ist gut, je nachdem. Also man könnte jetzt, wenn man das jetzt so machiavellistisch anlegt, kann man sagen, das ist jetzt praktischerweise die Zeit, in der ein ungarischer Ratsvorsitz eher wenig anrichten kann, weil die Vorsitze sind ja diejenigen, die so die Fachthemen oder Fachfragen auf die Agenda der Ministerräte setzen und sozusagen ein bisschen die Themen vorgeben des Halbjahres. Nun ist es aber so, in diesem Halbjahr wird es auf der Gesetzgebungsebene nicht oder vergleichsweise wenig tun. Da wird die Agenda eher schmal sein. Was viel sein wird, ist eben diese ganzen Personalfragen und die sind im Europäischen Rat, sprich im Gremium der Staats- und Regierungschefs und im Parlament. Das heißt, da hat der Herr Orban de facto nicht so viel zu melden als Vorsitzender des Rats.
An sich schon. Ich fürchte trotzdem, dass er ein bisschen Sand ins Getriebe schütten wird, weil Orban ist ja so ein Händler. Das heißt, er wird versuchen,
irgendwas für sich
herauszuschalten.
Oder für Ungarn.
Genau. Das kann in den Personalfragen sein, das kann aber auch bei den blockierten Geldern sein, etc., dass er wieder zum Beispiel sagt, er stimmt dieser neuen Kommission oder den Kommissionspräsidenten nicht zu, weil Ungarn derzeit diskriminiert wird, etc. Also ich stelle mich schon darauf ein, dass da Querschüsse kommen aus Budapest und erst recht in dieser Position als Ratsvorsitzender.
Mhm. Gibt es eigentlich irgendwelche Ideen, was Österreich dann für einen Kommissar, Kommissarin stellt? In welchem Fachbereich, auch welche?
Also die Vorschläge über die Personalia, was die Kommissare betrifft, die geschehen ja, bevor die einzelnen Fachbereiche zugeteilt werden, was etwas kurios ist, muss man sagen. Also was jetzt die Namen betrifft oder die Kandidaten, die da aus Österreich im Gespräch sind. Ja, also da wird immer wieder Caroline Edtstadler erwähnt. Die ÖVP, die beansprucht ja den Posten des Kommissars für sich. Das geht sich auch aus, weil die ÖVP ja nach wie vor in dieser Legislaturperiode noch stimmenstärkste Partei ist. Unsere Nationalratswahl findet dann im September statt, voraussichtlich. Und damit wird wohl dieses Vorschlagsrecht bei der ÖVP
interessant. Das ist verbleiben. Das heißt, es geht nach der Stimmenstärke im Land.
Weil wenn jetzt nicht unbedingt
Teil des Koalitionsvertrags. Aha. In dem
und genau.
Ja.
Ich
glaube, soweit ich das im Kopf habe, haben sich die ÖVP und die Grünen das schon so ausbedungen, dass die ÖVP das stellt. De facto ist es aber, glaube ich, so, dass es einen im Nationalrat einen Ausschuss gibt, der dann im Endeffekt, glaube ich, da eine Entscheidung trifft über den Kandidaten. Aber das ist jetzt, bitte mich auf das nicht festnageln, ich habe das
SPÖ
irgendwo im Hinterkopf.
Nicht, wenn sie stimmenstärkste europäische Partei wird in Österreich, sagen so, aber hallo, jetzt wollen wir den Kommissar stellen.
Nein, sie werden
sicherlich sagen, aber es ist nicht so, dass zwischen Sagen und Umsetzen liegen noch
Welten. Nein, und das ist dann schon Sache der Regierung, oder? Soweit ich weiß, diesen Kommissar vorzuschlagen. Also insofern, solange wir keine neue Regierung haben, und das ist nicht der Fall bis dato, wird wohl die ÖVP einen Vorschlag machen.
Es könnte auch sein, dass sie 2 Leute nominieren. weil das zum Beispiel bei den Fachbereichen irgendwie logisch ist. Weil es ist ja, jedes Land versucht ja einen ihren wichtigen Kommissar zu bekommen. Ja. Und wenn ich zwei nominiere, habe ich natürlich bessere Chancen. Jetzt nehmen wir Beispiel Ed Stadler, Justizkommissarin zum Beispiel. Das ging sich eventuell aus. Magnus Brunner,
ich glaub, der Magnus Brunner könnte
zum Beispiel Haushaltskommissar oder einer der Wirtschaftskommissare werden. Also da versucht natürlich auch jede Regierung, möglichst einen super Posten zu bekommen, nicht unbedingt den für Sportfragen.
Wobei ich glaube, also dass
nichts gegen Sport.
Heinz-Christian Strache hätte Sport sicher genommen.
Dass die Ursula von der Leyen, sollte sie jetzt wieder also eine zweite Amtszeit als Kommissionspräsidentin bekommen, sehr stark darauf bedacht ist, auch viele Frauen in der Kommission zu haben. Das heißt, man ist gut beraten als Mitgliedsland,
eine Frau vorzuschlagen.
Ja.
Ja, und noch eine Anmerkung, es wird sicherlich auch die Parteizugehörigkeit eine Rolle spielen, EVP oder nicht EVP. Und in puncto Österreich, ich bin mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, was wir jetzt reißen können, salopp gesagt, in der nächsten Kommission, weil der Johannes Hahn hat doch ein recht wichtiges Portfolio mit dem Haushalt gehabt. Und wir sind im Endeffekt ein kleines Land.
Wenn man gerade bei einem wichtigeren
ob wir dieses Level halten können in der nächsten Kommission, weiß ich nicht. Vielleicht, wenn es gut geht, aber man muss sich auch darauf einstellen, dass es vielleicht nicht klappt.
Okay, eine letzte Frage habe ich noch an jeden von euch zum Schluss. Auf was freut ihr euch denn am meisten, wenn die Wahl mal geschlagen und vorbei ist und hinter euch liegt?
Freuen.
Oder worauf weiß ich nicht, was ist mit der größten Neugier verbunden? Oder einfach ein.
Wie es weitergeht. Okay. Also ich sehe das halt als mehr oder weniger ein Abenteuerroman. Irgendwie. Und da werden jetzt neue Kapitel geschrieben werden.
Es gibt ja die Versuchung, dass man sich auf den Urlaub freut, aber ganz ehrlich, man wäre nicht Journalist, wenn man nicht einfach schon irgendwie dieses Gefühl ganz gern hat, ja. Wie geht's denn mit diesen Spannungen weiter? Wie wird das entschieden, etc.? Also ich denke mir, das ist schon etwas, was man sich auch freut. Wie wird denn das jetzt im Herbst? Ja? Wer wird Kommissionspräsident oder TIN? Wie geht sich das alles aus? Ja? Wie wird überhaupt das neue Parteienverhältnis im Europaparlament sein, etc. Also hunderte Fragen, die eigentlich alle unheimlich spannend sind und freue mich schon drauf.
Ja, mir geht's auch so. Ich bin grundsätzlich auch als Journalistin jemand, der Wahltage wahnsinnig spannend und aufregend findet. Und das Ergebnis, das dann unser aller Zukunft bestimmt. Wie wird die Aufteilung der Fraktionen im Europaparlament und vor allem, wer wird mit wem da Koalitionen schmieden? Das ist ja auch eine spannende Frage, weil sich die EVP momentan da immer weiter so auch Richtung der Rechtsaußenparteien bewegt. Ursula von der Leyen wirbt dort sehr stark, weil sie muss ja im Parlament gewählt werden zur Kommissionspräsidentin und sie lehnt sich da sehr stark auch dort an. Also da ist die spannende Frage, wie die Fraktionen untereinander zusammenarbeiten im neuen Parlament.
Noch eine Anmerkung, ich freue mich auch auf die vielen neuen Gesichter und Namen, die ich mir nicht merken kann.
Sehr gut. Und weil du jetzt Ursula von der Leyen noch einmal erwähnt hast, jetzt wollte ich euch eigentlich auch noch fragen, wie ihr diesen neuen Spot, der erst rausgekommen ist, mit diesem, habt ihr das gesehen, That's Why I'm Running, wo sie so joggt und dann sagt, That's Why I'm Running, wie ihr den findet. Aber wir müssen auch schon auf die Zeit achten. Ihr werdet mir das sagen.
Habe ihn nicht gesehen, ich muss zugeben.
Er ist an euch vorübergegangen.
An mir? Ist es vorbeigelaufen?
Nein, es passiert nicht viel. Sie läuft und sagt dann in die Kamera, That's why I'm running. Und es gibt schon die Gags, die sich fragen, ja, warum eigentlich? Vielen, vielen Dank euch dreien, dass ihr da wart. Wir sagen auch von hier aus nochmal liebe Grüße an Oliver Grimm und danken ihm für seine Frage und sein kurzes Statement. Und Ihnen, meine Damen und Herren, die uns zugehört und hoffentlich auch zugeschaut haben, sagen wir hier auch nochmal vielen, vielen Dank, dass Sie dran geblieben sind in den vergangenen Folgen. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie gehört oder gesehen haben, dann sagen Sie das bitte unbedingt weiter. Und zum Schluss sage ich noch einmal Danke ganz schnell an alle, die das hier möglich gemacht haben oder die mitgewirkt haben. Das sind eben meine 8 Gäste, nicht nur die aus dem Haus, sondern auch unsere externen Gäste, die in den Folgen hier waren. Und Stanislaus Erich, Johannes Kaser, David Strohmeier und auch Dominik Lanterdinger von Audiofundl, die mitgeholfen haben, dieses Ding auf die Welt zu bringen. Machen Sie es gut und bis bald.
die Presse.